MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers. Bischöfe und Laien, die gemeinsam beraten. Ein solches Gremium soll es in Zukunft in der katholischen Kirche in Deutschland geben. Der Synodale Ausschuss hat am Wochenende in Wiesbaden daran gearbeitet. 60 Laien und Bischöfe haben daran teilgenommen, darunter auch Pastoralreferent Konstantin Bischof aus München, mit dem ich jetzt spreche. Hallo, Herr Bischof.
Hallo.
Herr Bischof, es war die dritte Sitzung des sogenannten Ausschusses. Was haben Sie sich konkret für das Beratungsgremium überlegt?
Die Planung des neuen synodalen Gremiums auf Bundesebene ist ja nur eine der Aufgaben des synodalen Ausschusses. Aber hier ging es tatsächlich darum, miteinander zu überlegen, welche positiven Erfahrungen des synodalen Wegs sollen beibehalten werden. Welche dort auch gemachten Erfahrungen müssen vielleicht anders gelöst werden in einem neuen Gremium? Und was sind überhaupt die Möglichkeiten der Zusammensetzung, der Modi für Beschlussfassung? Und nicht zuletzt, was sollen eigentlich überhaupt die Themen sein, die ein neues Gremium in Deutschland behandeln wird?
Haben die Bischöfe dann das letzte Wort bei Beschlüssen oder ist das eher ein demokratisches Gremium?
Wir befinden uns in einer synodalen Kirche, wenn wir unserem Papst zuhören. Eine synodale Kirche ist keine demokratische Kirche. Das heißt, es wird natürlich auch in diesem Gremium keine Mehrheitsentscheidungen geben, die am Ende Bischöfe überstimmen könnten. Das ist in der hierarchischen Form unserer Kirche nicht möglich. Und wenn wir auf das Schreiben des Heiligen Vaters schauen, mit dem er gerade noch einmal das Dokument der Weltsynode in Kraft gesetzt hat, macht er das dort deutlich. Eine synodal ausgeübte Art und Weise des hierarchischen Lehramts steht im Moment an. Und da wird es wahrscheinlich ähnlich laufen, wie wir das gerade in Rom erlebt haben. Gemeinsam wird beraten, gemeinsam wird entschieden, es braucht dann aber in dem Fall einen Bischof oder die Bischofskonferenz bei Dingen, die Deutschland betreffen, die das Ganze übernehmen und in Kraft setzen. So sind die Strukturen, aber das macht das Gremium in keinem Weise überflüssig, denn synodal ausgeprägtes oder ausgeübtes Lehramt macht Hierarchie und damit auch die Struktur stärker.
Es wurde auch über die Ergebnisse der Weltsynode diskutiert. Wie war da das Stimmungsbild?
Grundsätzlich ist es so, dass die Weltsynode von den allermeisten Teilnehmenden des synodalen Ausschusses als sehr positiv wahrgenommen wird, und zwar auf verschiedene Art und Weise. Sowohl, weil gerade mit dem Abschlussclou des Papstes, wenn wir so wollen, mit diesem performativen Moment, dass er eben kein nachsynodales Schreiben eigens veröffentlicht, sondern die Ergebnisse der Weltsynode direkt in Kraft setzt als Teil des ordentlichen Lehramts, einfach eine neue Art und Weise der Entscheidungsfindung, die genau das ist, was der synodale Weg und auch der synodale Ausschuss hier vorschlagen, entsprechend andenkt. Das zweite ist, dass viele wichtige Themen angesprochen wurden, auch auf der Weltsynode. Nichtsdestoweniger gibt es aber auch Menschen, die enttäuscht sind, die sich gerade in Überlegungen, wie geht es weiter mit Frauendiensten und Ämtern der Kirche, mehr gewünscht hätten. Und deutlich bleibt und immer wieder erwähnt, dass die allermeisten Menschen von diesen Prozessen längst so enttäuscht sind oder sie die Themen für so unwichtig halten, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Gab es bei der Sitzung Beschlüsse?
Konkret wurde einer der bisher nur in erster Lesung auf dem synodalen Weg befindlichen Texte tatsächlich noch, wenn wir so wollen, nachverabschiedet oder durch den synodalen Ausschuss verabschiedet. Und zwar ist das ein Text zur Enttabuisierung nicht heterosexueller Priester. Zum Mitdenken, es gibt auch in der Priesterschaft in Deutschland natürlich nicht heterosexuelle Priester, sprich in den meisten Fällen homosexuelle Priester. Und das ist etwas, was es hier offiziell nicht so richtig geben darf und einfach ein Dunkelfeld ist. Und hier geschieht mal wieder das, was einfach auch zur Missbrauchsprävention notwendig ist, aus dem Dunkel ins Licht. Und es ist, glaube ich, und so haben wir es auch direkt im Nachgang in manchen Kontakten erlebt, für viele Priester, die das betrifft, ein Hoffnungsmoment, dass sie sich nicht mehr in der Weise verstecken müssen, wie sie das bisher mussten. Andere Texte werden weiter beraten, darunter ein Text zum Gegengewalt gegen Frauen und andere. Insgesamt sind es ja 12 Texte, die der synodale Weg noch übrig gelassen hatte, sozusagen auf halbem Weg, und all diesen stellt sich der synodale Ausschuss.
Sie haben die geistliche Begleitung an dieser Sitzung gemeinsam mit Schwester Dr. Katharina Kluitmann übernommen. Welche Rolle spielt die geistliche Begleitung bei so einer Sitzung?
Grundsätzlich müssen wir jetzt unterscheiden. Eigentlich sieht die Satzung des synodalen Ausschusses vor, dass es 2 externe geistliche BegleiterInnen gibt. Die beiden, die das bei der letzten Sitzung in Mainz noch im Frühjahr übernommen hatten, haben dieses Mandat zurückgegeben. Und so wurde kurzfristig eben ein nicht, wie in der Satzung vorgesehenes, sondern vertretungsweise aus dem Gremium selbst stimmendes Duo bestellt. Das waren eben Schwester Katharina und ich, 2 PastoralreferentInnen. Unsere Aufgabe war, den geistlichen Rahmen zu halten. Also alle paar Stunden einen vernünftigen geistlichen Einhalt zu setzen, sich um das Abendgebet zu kümmern, miteinander zu sammeln und immer wieder auszurichten. Wir haben das auch getan, indem wir geistlich auf das Abschlussdokument der Weltsynode gehört, das mit Bibelstellen kombiniert, miteinander gesungen, geschwiegen und gebetet haben, um die innere Ausrichtung zu haben, damit nicht nur das Geistliche ist, sondern eben auch das Gespräch dazwischen ein geistliches Geschehen ist.
Danke, Konstantin Bischoff. Der Pastoralreferent aus München hat uns über die dritte Sitzung des Synodalen Ausschusses berichtet. Die nächste Sitzung am 9. und 10. Mai findet in Magdeburg statt. Und wir halten Sie hier im MKR natürlich immer auf dem Laufenden, wie es mit dem Reformdialog der katholischen Kirche in Deutschland weitergeht. Sind Sie auch Fan von Zaubertricks und großen Zaubershows wie von den Ehrlich Brothers oder von den vielen Museen zu Sinnestäuschungen? Meine Kollegin Caroline Haro-Gnendinger macht so etwas neugierig. Und sie hat mit einem christlichen Zauberkünstler gesprochen, mit Michael Albrecht, mit dem Künstlernamen Tommy aus dem Rems-Murr-Kreis.
Also wenn der Trick funktioniert, dann staunt der Zuschauer. Wenn nicht, staunt der Zauberkünstler.
Blaue Samtvorhänge und bunte Lichtstrahler machen das Kirchengemeindehaus zur Bühne. Und da verwandelt Tommy ein Messer in eine Gabel, lässt aus einer Seifenblase eine glänzende Kugel werden und er lässt sich Handschellen anlegen.
Okay, ich glaube, weiter komme ich nicht. Vielleicht einmal die Jacke abnehmen von meinem Kopf, das wäre super. Vielen, vielen Dank.
Irgendwie schafft er es, sich von den Handschellen frei zu machen. Und zum Stichwort Freiheit erzählt er auf der Bühne von seiner schwierigen Kindheit und dass er als Jugendlicher in einer christlichen Gruppe Halt gefunden hat. Dass ihm seine Erlebnisse da gut getan haben und sie seinen Alltag bis heute freier machen. Deshalb kommt in seiner Show auch ein Spiegel zum Einsatz.
Ich habe einen Spiegel dabei, in den ich auch reinschaue, den ich den Leuten vors Gesicht halte und sage, was siehst du, die ganzen Verletzungen, alles, was du schon erlebt hast und so. Was siehst du eigentlich, wenn du in den Spiegel guckst? Und dann die Frage, was sieht Gott, wenn er dich anschaut?
Er zeigt den kleinen Spiegel, scheint ihn mit Nägeln zu durchstechen, aber am Ende ist der Spiegel ganz. Die Botschaft zu diesem Trick, Gott sieht jeden mit viel Liebe an und er sieht den ganzen Menschen. Und, wie war es fürs Publikum?
Es ging sehr ans Herz.
Ja, es war recht erstaunlich. Man wird halt immer gern wissen, wie es geht.
Die Szene mit dem Spiegel, die fand ich toll.
Das Missionarische hätte können ein bisschen dezenter sein vielleicht.
Seine Lebensgeschichte, das fand ich auch ganz berührend.
Also mir hat es richtig Spaß gemacht.
Michael Albrecht alias Tommy Bright. Er tritt immer wieder in Kirchengemeinden, auf Landesgartenschauen oder auch bei Konfirmandengruppen auf. Caroline Haro-Gnendinger hat über ihn berichtet. Im Josefsheim in Wartenberg kam das Christkind in diesem Jahr ein paar Tage früher. Meine Kollegin Maria Ertel und unser Chef vom Michaelsbund, Stefan S., sind nach Wartenberg gefahren und haben die Geschenke von unserem MKR-Wunschbaum vorbeigebracht. Ein ganzes Auto voller bunter Geschenke.
Direkt vor die Haustür durften wir fahren mit unserem Kombi und dann standen schon der Leiter des Josefsheims, Martin Hagner, und auch Flo und Felix am Kofferraum und warteten gespannt. Ihre Wunschsterne hatten die Kinder noch ganz genau in Erinnerung.
Also ich habe mir eine Lampe, so eine Lavalampe gewünscht. Arbeitshandschuhe und Dauertandschuhe.
Und dann stieg die Spannung ein wenig.
Ich bin immer nervös am Weihnachten.
Okay, so. Jetzt machen wir den Kofferraum auf, okay?
Okay.
Und schauen, was drin ist. Wollt ihr aufmachen? Kommt schon.
Nervös oder nicht, die Kofferraumklappe war auf und erstmal war alles still. Die Augen groß und der Mund offen vor Staunen.
Sieht echt ganz schön viel aus. Das ist viel.
Und dann war es wirklich schön, mit den Kindern und mit Martin Hagner, dem Leiter des Josefsheims, gemeinsam die Geschenke nach drinnen zu bringen.
Es ist sehr schön für uns, diese offensichtliche Großzügigkeit zu sehen. Es ist von Ihnen sehr freundlich, dass Sie sich da so eingesetzt haben für diese Aktion, aber auch von Ihren Leuten, dass die so viele Sachen gespendet haben und so viele Wünsche erfüllen.
Und weil unser MKR-Wunschbaum ja eine Aktion des Michaelsbundes war, ließ es sich auch unser Chef Stefan S. nicht nehmen, hier dabei zu sein.
Also ich finde die Aktion großartig, weil wir einfach geschaut haben, was können wir Gutes tun für Kinder dieses Jahr. Und dass da so viel zusammengekommen ist und die Bereitschaft so groß war, das freut mich einfach riesig.
Jetzt sind die Geschenke schon fast da angekommen, wo sie hingehören. Denn der Baum, unter dem sie dann gestapelt werden, steht natürlich noch nicht. Ob die alle drunter passen?
Also so viel, das weiß ich noch nicht, aber kann bestimmt alles runterfassen.
Und Felix und Flo werden fleißig mithelfen, da bin ich mir sicher. Und dann gibt's übrigens nicht den Sturm auf den Christbaum, im Josefsheim wird gewürfelt.
Wer eine Eins hat, darf ein Geschenk holen, aber nicht für sich selber, sondern für andere. Und wenn man eine Sechs hat, darf man auch. Aber wenn man eine 2, 3, 4 oder 5 hat, nee, dann hat man Pech gehabt.
Dann wünschen wir Felix und allen anderen Kindern viel Glück beim Sechserwürfeln am Heiligabend und sagen ein ganz herzliches Vergelt's Gott allen, die sich einen Stern von unserem MKR-Wunschbaum genommen haben. Sie haben den Kindern damit wirklich eine Riesenfreude gemacht. Dankeschön.
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich spüre momentan noch nicht viel von der Stadenzeit. Geschenke kaufen, diverse Weihnachtsfeiern und in der Arbeit muss natürlich vor dem Urlaub noch alles Mögliche erledigt werden. Am besten vom Alltag abschalten kann ich immer bei einem guten Buch. Falls es Ihnen auch so geht, freuen Sie sich bestimmt über ein paar Leseempfehlungen. Hier sind unsere Buchtipps.
Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
David Safir, Miss Merkel, Mord in der Therapie. Viele lesen momentan vielleicht die neue Biografie von Angela Merkel. In diesem herrlich komischen Krimi ist Altkanzlerin Angela gerade dabei, ihre Memoiren zu verfassen. Dabei wird ihr klar, dass sie vielleicht nicht alles in ihrer Amtszeit so super gemacht hat. Das belastet sie so sehr, dass sie einen Psychologen aufsucht. In der Gruppentherapie sind ein paar ganz spezielle Typen, zum Beispiel ein Wutbürger, eine Katzenfrau und eine Virenphobikerin. Und der Therapeut, der kommt nach der ersten Sitzung mit Angela unschön ums Leben. Jeder ist verdächtig, in erster Linie Miss Merkel selbst. Deshalb ist sie natürlich besonders motiviert zu ermitteln, wer für den Tod des Therapeuten verantwortlich ist. Miss Merkel, Mord in der Therapie, ist der vierte Band der Bestseller-Krimireihe, in der die Altkanzlerin zur Hobbyermittlerin wird. Witzig, amüsant und unterhaltsam. Miss Merkel, Mord in der Therapie von David Safir kostet 18 Euro.
Das Kinderbuch.
Lena Schindler, Haya. Die Heldin in diesem Buch ist das Schlafschaf Haya, das Lieblingskuscheltier der kleinen Maya. Doch wie man das von den Kuscheltieren kennt, die werden so abgeschnullt und zerkuschelt, dass sie irgendwann nicht mehr so strahlend sauber sind und, naja, auch ein bisschen müffeln. Da hilft nur eins, ab in die Waschmaschine. Und dort erlebt Haya ein fantastisches Abenteuer. Sie lernt die Fusselinge kennen, die netten Bewohner von Trommlingen. Und Socke, der seinen Zwillingsbruder Wolli verloren hat. Natürlich hilft Haya bei der Suche mit. Eine sehr süße Geschichte, die man wunderbar abends vor dem Einschlafen vorlesen kann. Das Abenteuer in der Waschmaschine eignet sich für Kinder ab 3 Jahren. Haya von Lina Schindler kostet knapp 19 Euro.
Das Sachbuch.
Axel Hacke, Aua, die Geschichte meines Körpers. Wer kennt es nicht? Hier zwickt's, da knackt's. Irgendwann kommen die Wehwehchen. Der Journalist und Schriftsteller Axel Hacke beschäftigt sich in diesem Buch ausführlich mit seinem Körper. Unterteilt sind die einzelnen Kapitel nach Körperteilen, zum Beispiel Haut, Knochen, Ohr, Bauch, Darm oder Penis. Als Ende 60-Jähriger sagt er, Achtung Zitat, mich fasziniert auf naive Art die Entwicklung meines Körpers, sein Wachsen und sich Ausdehnen, dann wieder sein Schrumpfen, seine Kraft und die langsame Schwächung, der stetige Kampf dagegen, seine Geschichte. Diese Geschichte verknüpft er mit interessanten Anekdoten aus seinem Leben und gewährt Einblicke in die Gedanken, die er sich über seinen Körper macht. Klug, unterhaltsam und oft muss man beim Lesen schmunzeln und denkt sich, ja stimmt, kann ich nachvollziehen. Aua, die Geschichte meines Körpers von Axel Hacke gibt's für 20 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.